Hallo.
Moderierst du eigentlich heute die Sendung?
Wir beide.
Ja, krasse, krasse Woche auf jeden Fall. Ich habe mich heute viel zu lange schon auf Instagram rumgetrieben. Und
ja,
ganz viel gesehen
warum?
Von Markus Söder. Autos, Maschinenbau und Chemie. Was wäre das Deutschland? Das ist ja wie, ne? Wenn das nicht da wäre, dann wäre das ja wie ein abgeschnittener Unterleib.
Von einer Frau.
Einer Dame.
Ja.
Dame ist ja, ja.
Ja.
Auch eine interessante Bezeichnung.
Ja.
Ja, daran geilen sich gerade viele auf. Und das hat natürlich auch gefundenes Fressen, ne, für jeden Feministin.
Was denkst du darüber?
Ja, ist so ein typischer Vergleich auch wieder, ne? Also Leistungs- oder ökonomischen Wert vergleichen mit Körpern. Aber ein spezifischer Part von dem Körper. Also er will ja darauf hinaus, dass Frauen reproduzieren können, also Menschen gebären und so.
Und dass Männer da ihre Pimmel reinstecken können.
Ja, wahrscheinlich, ne? Ja.
Für Söder ist eine Frau nur eine Frau, wenn sie eine Muschi hat.
Ja.
Eine Vuva.
Genau.
Mit der Mann auch Spaß haben kann. Ansonsten ist das kein wertvoller Mensch. Kein
ja.
ganzer Mensch, kann weg. Kann auch femizidiert werden. Ist dann auch besser für die Welt. Das denkt sich der Markus.
Das denkt sich der Markus, ja. Also ich hoffe, dass er nicht so weit gedacht hat, sondern dass es noch so ein bisschen einfach so der Alltagssexismus ist in ihm. Der so, das ist ja auch, es ist, glaube ich, schon auch irgendwie so ein traditioneller Vergleich, ne?
Ja, hardcore.
Ja.
Das ist der aus absoluten patriarchalen Mottenkiste rausgeholt. Und das Schlimme ist aber, das Schlimme ist, er ist einfach der fucking bayerische Ministerpräsident und die Mehrzahl der Menschen in Bayern, schöne Grüße an deine Familie, sieht zu diesem Menschen auf. Sieht in diesem Wichser.
Nee, das machen die aber hoffentlich nicht alle.
Ja, ja. Doch, klar. Und natürlich.
Meine Familie, ja, okay, meine Mutter glaube ich schon.
Ich meinte jetzt nicht speziell.
Markus Söder sexy.
Ja, das ist auch eine Geschichte für sich. Ich meinte jetzt nicht deine Familie speziell, ich wollte nur Side Note, weil deine Familie halt ja in Bayern lebt.
Ja, aber das klang jetzt so, als wären die so absolute Unterstützer, ne? Ja, also.
Achso, nein. Nein, wollte ich nicht sagen.
Ja, wollte schon sagen, so stänkerst du mich hier an oder was?
Nein, ich stänker die CSU-Unterstützenden in Bayern an. Die sollen mal aufhören mit der Kackscheiße und denen sollen die endlich die Augen aufgehen.
Aber wie?
Was für konservative Drecksmenschen da am Steuer sind, am Ruder sind. Das ist nicht gut.
Also man sieht ja, dass das halt nicht klappt, auch wenn krasse Sachen passieren und wenn extreme Widersprüche aufeinander prallen. Wie zum Beispiel jetzt hier Charlie Kirk, der erschossen worden ist, bei einer Aufführung in der hat irgendwie so eine Debattenkultur da irgendwie eingeführt an verschiedenen Universitäten, College und Schulen. Und da war er quasi an der
Format,
Utah.
Ein Debattenformat.
Ja, genau. Und hat da irgendwie, ja, quasi ja, Anhänger für das konservative Lager gesucht, unter anderem auch das Trump-Lager natürlich. Also da war er quasi Unterstützer. Und jetzt spalten sich da so die Geister, wie. Also ob das okay ist, sich jetzt darüber zu freuen, dass er tot ist. Weil halt viele auch sagen, so natürlich, er hatte auch keine Empathie für irgendwelche anderen Leute, für Gruppen, für marginalisierte Gruppen. Warum soll ich jetzt hier Empathie empfinden? Ne? Also so ein bisschen so diese Frage ist es, worum es sich halt quasi dreht. Und ein paar sagen halt so, ja okay, also was natürlich nicht in Ordnung ist, dass halt seine Familie irgendwie da auch vor Ort war, er und seine zwei Kinder, mit Frau. Und die haben das halt natürlich auch gesehen. Für die ist das natürlich extrem scheiße, dass das passiert ist. Das ist ja klar. Aber so die Kommentarspalten sind schon eher auch, und auch die Memes sind übelst diabolisch. Also wirklich, also fies oft. Also wenn sie vor allem in die Freude-Richtung gehen.
Ja, was zeigen die denn zum Beispiel? Also die Messages, es ist gut, dass der erschossen wurde.
Ja, zum Beispiel diese Minions, die dann so hüpfen und sich so freuen. Mhm. Ja. krasse Nicker, also ja, so verschiedene Sachen halt, ne, die halt Freude ausdrücken.
Ja.
Aber nicht nur als Meme, sondern eben auch als Schrift wird das oft gesagt. So, ja, also was willst du erwarten, ne? Wenn du keine Empathie und so für andere empfindest, geschieht dir das ganz recht, dass sowas vorkommt.
Mhm.
Und ein paar Influencer greifen das ganze Thema natürlich jetzt auf und wollen das so ein bisschen aufarbeiten und wollen zeigen, wie gefährlich das auch wiederum ist, wenn du jetzt quasi in dieser also eigentlich ja in diese Hasskiste mit auf, also aufspringst und da auch mitmachst. Also dann bist du quasi ja, auch wenn du dich irgendwie als links siehst, bist du trotzdem irgendwie auf der anderen Seite. Oh, es klingelt.
Es klingelt mal schon wieder, wir müssen ein kleines Päuschen machen.
Gedanklich habe ich mir das gerade jetzt so ausgedacht, dass ich es mir so vorstelle.
So, da sind wir wieder. War Fehlalarm bei der Klingel, aber Pinkelalarm war echt. Habe ich kurz ausgenutzt. Okay. Wo warst du?
Ich war noch in Rage mit Charlie Kirk.
Ja.
Ja, und darf man sich jetzt freuen darüber, dass eine Person, die man nicht unterstützt hat, deren Gedankengut man scheiße findet, darf man sich darüber freuen, dass sie tot ist?
Ich sage nein. Man darf sich nicht darüber freuen. Das ist der natürliche erste Impuls. Genauso wie das bei dem Attentat auf Trump oder bei den Attentaten. Aber es gab ja nur das eine, wo er auch also angeschossen wurde und wo er tatsächlich auch geblutet hat, soweit ich weiß. Als erster Impuls als Trump-Gegner denkt man sich, ah, geil, oder ah, schade, verfehlt. So wie Hotzo das ja auch gesagt hat. Aber eigentlich, nein, finde ich, will ich nicht so denken, weil egal wer, also es kann auch ein Hitler sein. Auch einem Hitler wünsche ich nicht, ermordet zu werden, weil Mord ist generell einfach scheiße. Ich will, dass niemand auf der Welt ermordet wird, sondern stattdessen, es darf nicht durch physisches Kaltmachen eines Menschen, darf nicht ein Krieg gewonnen werden, sondern durch Argumente. Und eine Ideologie soll sich durchsetzen, aber nicht physische Gewalt sollte eine Meinung klein machen und dadurch eine andere zum Sieger machen. Weil immer wenn das passiert ist, entsteht halt Wut. Und diese Wut kriegst du nicht klein. Und das ist ja auch das jetzt leider, was halt natürlich passiert bei nach diesem, wie heißt der? Kirk. Kirk-Attentat und was auch krass in noch viel krasserem Maße passiert wäre, falls Trump wirklich erschossen worden wäre. Alter, das hätte so ein schlimmes gesellschaftliches, politisches Nachbeben gehabt. Dann wäre halt irgendjemand bei den Republikanern an die Macht gekommen, glaube ich, der noch viel, viel radikaler ist. Und alle Republikaner, Republikanerinnen hätten sich halt noch viel, viel mehr bestärkt darin gefühlt, in den Positionen, die sie haben und hätten... Glaube ich.
Jetzt können sie auch schon wieder die Opferkarte rausholen, ne?
Ja, klar. Genauso wie die AfD das auch immer macht. Und zu Recht machen sie das
gespannt,
ja auch.
Ich bin gespannt, wer das war. Also man weiß ja immer noch nicht, wer der Attentäter oder die Attentäterin war.
Ah, ist die Person auf der Flucht eigentlich?
Es gibt irgendwie so Videos, wo gezeigt wird, dass jemand auf dem Dach davon rennt. Ich weiß nicht, ob das gefaked ist, aber es sieht irgendwie gut aus. Also, ja. Also es muss
also
ja,
die Person ist auf der Flucht.
Die haben irgendwie jemanden festgenommen, aber es war, glaube ich, nur Person of Interest, also noch nichts wirklich bestätigt. Und ich glaube, bei der ist schon mittlerweile raus, ich glaube, es war ein Mann, dass sie einfach nur ein bisschen so die Aufklärung behindert hat, aber jetzt nicht wirklich daran.
Hat nicht den Trigger gepullt.
Genau, sie hat nicht, also wahrscheinlich keine Waffe dabei gehabt. Oder hoffen wir es mal, dass da keine Waffe dabei gewesen ist.
Also,
ja.
Okay, ja. Mhm.
Ja. Aber es ist schon auch irgendwie, also was ja super ironisch ist, ist, dass er sich ja quasi eingesetzt, habe ich dir ja schon gesagt, ne, dass er sich ja eingesetzt hat, dass Gun Violence ja sozusagen so eine Art Kollateralschaden ist, also die Leute, die daran sterben und dass auf jeden Fall eben das Gesetz weiterhin bestehen soll, dass man Waffen tragen kann in Amerika. Das finde ich schon, das ist übel. Also, das ist crazy.
Was genau? Dass er das Gesetz oder dass er dafür ist oder dass er jetzt erschossen wurde?
Nee, dass er gesagt hat, dass es, dass die Leute, die durch Waffen umgebracht werden, dass die worth sind. Also, unfortunately worth, hat er irgendwie gesagt. Und hat jetzt selber durch eine Waffe getötet worden ist.
Okay, ja, aber ich glaube, er ist halt ein sehr prominenter Vertreter der leider sehr, 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 sehr großen Waffenlobby in den USA gewesen und ganz viele Leute sehen das so wie er und ich fürchte.
Vielleicht hat er ja auch darin investiert und hat gedacht, yes, mein Business muss ich auch aufrechterhalten.
Das kann auch gut sein, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ja, aber kaum einer von denen wird jetzt umdenken dadurch, weil die haben nicht diese Lesart, die interpretieren das halt anders. Hm. Die sehen nicht, dass so wie WaffengegnerInnen, so wie wir, als Argument dafür, dass
linke Sachen angezeigt, wie die darauf reagieren. Ja, also ich würde gerne eigentlich mal das rechte Lager hören, was die jetzt dazu sagen.
Ja. Ja, die, ja. Ja, ja, ich, genau, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, die sagen, ja, bei dem Event waren noch zu wenige Waffen. Hm. Oder die falschen Leute hatten
Zugriff auf
Waffen oder keine Ahnung wer. Wenn da jeder bewaffnet gewesen wäre, dann hätte garantiert jemand den Attentäter vorher, den Schützen vorher entdeckt und den kalt machen können. Hm. So habe ich das in vergangenen Diskussionen immer mitbekommen. Also die Waffenlobby dreht sich das halt immer so, dass das Argument ist, nicht die Waffe ist schuld, sondern die Menschen, die sie benutzen, sind schuld. Und deswegen muss es noch mehr Waffen geben, damit die falschen Menschen von den richtigen waffentragenden Menschen ausgeschaltet werden können im richtigen Moment, damit nur die richtigen Menschen mit Waffengewalt sterben. Ja, es ist wirklich, ich finde, das sind Neandertaler für mich, diese Menschen. Das ist so, ich kann das, also das ist, okay, das muss denen ja, also dieses Second Amendment, das gibt denen Sicherheit. Das ist für die halt so krass wie für gläubige Christen so die Bibel. So, das ist die berufen sich halt auf eine Wahrheit so und
so emotionalisiert
für die,
das Thema.
Für
ne?
die ist das so, ja, das ist für die wie die Luft zum Atmen. Die brauchen das. Das gibt denen Sicherheit. Und jeder will ja Sicherheit haben. Es ist halt so krass. Ja, und deswegen ist es so schwierig, daran zu rütteln. Glaube ich. Aber wenn man nicht so aufgewachsen ist und nicht diese Denkweise hat wie ich. Also, oder wie du, dann ist es,
so ein bisschen so, wie wenn sich die Leute halt darüber aufregen, dass sie jetzt einen Sicherheitsgurt tragen müssen. Das war ja auch so ein langes Ding, was sich so gezogen hat. Also etwas, was dich eigentlich schützt. Und du wehrst dich so dagegen, weil du dir denkst, nein, Freedom, ich will sterben, wann ich will und so.
Will sterben, wann ich will?
Naja, wenn ich einen Autounfall habe und halt nicht angeschnallt bin, ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich draufgehe, als wenn ich jetzt angeschnallt bin. Und die Leute fanden das halt blöd, die Idee. Also erstmal schon, weil sie gesagt haben, nein, also das andere war, das Nicht-Anschnallen war halt mit Freiheit verknüpft und das Anschnallen war also ein Stück der Freiheit, die genommen worden ist.
Ja.
Und so. Und aber am Ende haben sie geschrien, nein, ich möchte selbst entscheiden, wie und wann ich sterbe. So ungefähr. So ein bisschen so in die Richtung.
Aber das Argument passt ja irgendwie nicht, finde ich, weil ohne Gurt sind sie ja mehr eingeschränkt gewesen in dieser Frage, wann sie sterben.
Ja, aber das haben die Leute ja, aber trotzdem haben dich die Leute ja für das andere eingesetzt. Also, dass die wollten nicht den Gurt.
Ich weiß, aber
ja.
Das Argument dazu klingt irgendwie seltsam.
Ich weiß auch nicht, so werden sie es nicht formuliert haben. Ich habe das jetzt halt ironisch dargestellt.
Ja. Also, ja, okay.
Ja.
Ja. Ja, ist viel Verrücktes los in der Welt, ne?
Ja. Bist du gerade nicht so mit mir am Floor? Nee, hast keinen Bock, ne?
Ja, doch,
Nee, ein bisschen knifflig,
aber, ja. Ja, aber wenn ich was komisch finde, dann darf ich das doch sagen, oder? Also,
ja, aber du hast es irgendwie so feindselig gesagt.
Ja, ich versuche es mit einem Lächeln. Ich glaube, das Argument, was du da formuliert hast, das passt eigentlich nicht so ganz, aber ich weiß, was du meinst. So.
Ja, dann sag doch, was nicht so passt. Dann korrigier mich halt, wenn du es besser kannst.
Nee, kann ich natürlich nicht.
Ja, sag doch.
Nein, ich weiß jetzt nicht mehr, worum es geht.
Um das Anschnallen und Nicht-Anschnallen.
Ja, die haben halt gesagt, ja, Anschnallen ist für mich Freiheitseinschränkung. Aber nicht in der Hinsicht Freiheitseinschränkung, wann ich sterbe, sondern generell in meinem Leben. In meinem lebendigen Leben ist das eine Freiheitseinschränkung.
Ja, genau, weil der Gedanke, das weiterzuführen, wenn ein Unfall passiert, da bis dahin haben sie es meistens nicht geschafft, sondern die saßen halt nur im Auto und haben sich gedacht, dieser Gurt zupft.
Ja, zickt. Genau, ja, ja, ja. Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, das mit aber mit dem Waffenrecht in den USA, das sitzt noch deutlich tiefer. So
wir haben ja auch einen in den USA kennengelernt,
als
wo du ja
das Ding
dann
mit dem Sicherheitsgurt.
Ja, ja, egal. Wir haben ja einen kennengelernt, mit dem wir in den USA, also du da so ein bisschen diskutiert hast, ne, weil der hatte ja dann auch irgendwann hat er dann gesagt, so ja, ich habe auch noch Waffe dabei. Ja,
den habe ich.
Mal kurzzeitig mal ein bisschen nervös
den
geworden.
Den habe ich kurz dahin, da war ich kurz davor, den dahin zu treiben, dass er die Waffe gegen mich zückt.
Ja, da habe ich mir auch gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich? Halt die Fresse. Ja. Halt die Fresse und lauf weg.
Du hast es halt anders eingeschätzt als ich. Für mich war das ein geiler, witziger Fight. Ich habe den provoziert und das habe ich auch bewusst gemacht, aber der hätte niemals, wir waren in einer Bar und meine Mutter war dabei im Rollstuhl, so, und da waren viele andere Leute. Der hätte niemals, seine Waffe rausgeholt und mich bedroht.
Ja.
Ja, nicht nur die ganze Situation. Und dafür war er viel zu, doch noch zu rational. Also das hätte ich dem nicht zugetraut. Aber klar, hätte mich irren können. Aber ja, das war interessant. Also wir haben in den USA, ich habe mich mit einem drüber unterhalten. Aber eigentlich kann man uns gar nicht über die Waffen unterhalten, sondern es ging darum, der hat mich einen Feigling genannt, weil ich nicht klar gesagt habe, dass wenn ein fremder Mensch, wahrscheinlich ein fremder Mann ankommen würde und dich, also meine Freundin, schlägt, verprügelt, und dass ich diesen Typen dann nicht sofort umbringen würde. Das habe ich gesagt. Und das war für ihn unvorstellbar, weil für ihn halt ganz klar ist, als Mann muss er seine Familie beschützen und so. Das ist halt offenbar seine biologisch naturgegebene Rolle. So hat er das aufgefasst. Zumindest habe ich es so, interpretiere ich das so.
Damit also ist er auch nicht alleine, sondern es ist schon eine gängige Meinung.
Ja, und da ich nicht sofort gesagt habe, dass ich den umbringen würde, nee, ich habe sogar gesagt, nein, ich würde den nicht umbringen. Dadurch war ich für ihn ein Feigling. Ja. Und darum ging es. Also, und der war halt krass. Ja, ein krasser Verfechter, genau. Und er trägt eine Waffe und so. Also er wäre vielleicht so ein
Kirk-und-Trump-Anhänger. Er hatte ja so ein Insel-Vokabular. Also er hat ja sowas erzählt, so auch Ratings. Er hat ja auch uns geratet, ne? Wie sexuell attraktiv wir sind, welche Nummern wir bekommen. Und
echt?
Ja. Also ich war eine 7, aber ich glaube, er war nett. Und bei dir hat er, glaube ich, hat er nicht sogar gesagt eine 8? Aber sich selbst hat er eine 5 gegeben. Das
echt?
Weiß ich
okay.
noch. Ja, das war total weird. Da habe ich mich, glaube ich, aber auch anfangs habe ich mich ja alleine mit ihm unterhalten und dann kamst du irgendwann hinzu. Und wir haben vorher halt quasi über diese Sachen, da habe ich schon irgendwann gemerkt, so, wow, okay, hier kommt der Insel durch und so. Ich habe ihn auch gefragt, ob er sich auf so Foren rumtreibt, aber nee, der hatte eigentlich hauptsächlich so seine Sachen, also zumindest hat er das da behauptet, irgendwie so aufgeschnappt durch andere Medien.
Warum habt ihr darüber gesprochen? Warum hat er bewertet? Also ja, was war der Kontext da?
Also wir haben über seinen Kumpel gesprochen, der gegenüber von ihm dann saß und da quasi sich mit einer Frau unterhalten hat. Und die beiden waren, das hat er mir dann halt gesagt, die beiden waren halt auf der Pirsch. Also die waren halt auf der Suche, die wollten beide abschleppen.
Ach, beide? Er ist doch verheiratet eigentlich und hat ein Kind.
Hat er das gesagt?
Ja, klar.
Ach so, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, später dann in der Diskussion darüber, so hier, ich würde meine Frau verteidigen, so.
Aber er hatte, glaube ich, keine.
Doch, ich meine schon.
Er hat aber gesagt, beide sind auf der Pirsch und sind sozusagen auf Fang.
Die Chance ist ja auch recht groß, dass beides stimmt, oder? Er ist verheiratet und er ist auf der Pirsch, halt fremd zu vögeln.
Ja. Ich glaube, das war nur ein Szenario, was er dir gegeben hat, also was er machen würde, wenn er eine Frau hätte.
Ja, okay.
Ja, weil er war nämlich ziemlich sauer auf Frauen auch, insgesamt. Also er sagte, es ging ums Dating an sich, dass er gesagt hat, so, er hat weniger Chancen auf ein Date als eine hässliche Frau. Er muss sich viel mehr ins Zeug legen, dass er irgendwie eine abbekommt, als dass eine Frau jemals irgendwie tun müsste. Das heißt, also er hat sich darüber aufgeregt, dass das so ungleich verteilt ist, dass so viel mehr abliefern muss, als dass ich das zum Beispiel müsste, wenn ich in eine Bar gehe. Und dann haben wir halt quasi so dieses Spiel durchgeführt und dann hat er mich halt auch gefragt, so, ja, wenn du jetzt in eine Bar gehen würdest, so, du könntest doch einfach so irgendjemanden abschleppen und so, ne? Und hat dann quasi so in diese Richtung die ganze Zeit so reingefragt, so, ob das denn so stimmt. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt wahrscheinlich schon. Also jetzt auch schon länger nicht mehr ausprobiert, aber eventuell hast du wahrscheinlich immer noch recht in der Hinsicht. Aber der Grund ist nicht, dass wir Frauen hinterhältige Stücke sind, sondern dass wir haben ja dann auch versucht, ihm das Patriarchat zu erklären. Und
ich weiß nicht mehr genau.
Ja, genau. Und das war ja dann, haben wir dann Gemeinschaftsarbeit geleistet. Ja.
Und wegen dieser Flirterei, da hat er dann gesagt, okay, es ist für ihn so schwer, weil er sich so hässlich findet. er ist nur eine 5 von 10.
Er ratet sich als eine 5, genau. Und ich war aber zum Beispiel eine 7. Und der sah bombastisch aus, jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, ich hätte,
der Typ, der wäre für mich eine 10 gewesen. Also, ja, also.
Okay, ja, krass. Ja, das finde ich übertrieben, aber.
Also, sie hatte. Also,
er ist ein großer, stämmiger, ja, athletisch aussehender Typ. So.
Genau, ja.
Ja. Ja,
gutes Gesicht, schöne Zähne,
spricht gut,
reine Haut.
Artikuliert sich gut.
Ja, also sah
gepflegt aus.
Ja, und hatte Selbstbewusstsein. Also, der hatte schon echt viele, viele Good Points und so. Die aber an sich anscheinend so gar nicht so richtig, also er hat sie irgendwie ja schon wahrgenommen, er hat sich schon irgendwie höher dargestellt als irgendwelche Frauen oder so, aber an sich, also im Vergleich mit anderen Männern hat er irgendwie gesagt, da kackt er irgendwie ab. Ich glaube aber, das war so ein bisschen geldmäßig, warum er sich da so low irgendwie positioniert hat.
Hm. Okay.
Also ich glaube, ihm haben ein paar Statussymbole gefehlt.
Also klassistisch gesehen.
Mhm.
Fühlt er sich sehr benachteiligt.
Genau.
Und deswegen, ja. Ja. Hm.
Ja. Ja. Daran muss ich auch irgendwie denken. Boah, heute, ja, heute ist irgendwie viel passiert da in der Hinsicht. Also heute ist ja Donnerstag. Mal gucken, wie lange sich das Feuer so hält, aber wahrscheinlich nicht lange.
Welches Feuer?
Ach so, diese Charlie Kirk. Ich glaube, das geht ein bisschen ab jetzt. Also vor allem den seine ganzen Sprüche. Der hat ja so viel produziert.
Ich kannte den bis jetzt gerade gar nicht. Also bis zum Attentat.
So.
Gestern Abend habe ich die Eilmeldung gesehen, dass
und dann konntest du mit den Namen
Trump-Unterstützer und Podcaster Charlie Kirk erschossen wurde. Und das war das erste Mal, dass ich diesen Namen gehört habe.
Mm. Ja, der hat unzählige Sachen produziert. Also, ich kenne ihn vor allem von so Themen so Abtreibung und Pro-Life.
Okay, Sachen. Er ist natürlich auch ein Abtreibungsgegner, ne?
Na klar, also natürlich,
er ist,
ja.
Er ist durch und durch konservativ.
Ja, genau, ja.
Ultrakonservativ möglicherweise.
Ja, ja, oder auch um so, also wie, also also gegen Trans-Menschen hat er auch krass geschossen. Auch so Consent und sowas, das war für den auch irgendwie, also der hat echt Sachen produziert, wo du dir auch gedacht hast, mein Gott, das ist so offensichtlich, warum siehst du das denn nicht, ne? Also er hat zum Beispiel auch 2 Töchter und er hat öfter mal so irgendwie sowas rausgehauen, so, ja, also wenn eine Frau erst sagt, also beide, also zwei Heterosexuelle treffen aufeinander, sie sind jung, sie sind jugendlich, sie gehen nach Hause, sie wollen Sex haben miteinander und dann auf einmal fällt der Frau ein, dass sie es doch nicht mehr möchte, aus welchem Grund auch immer, dann hat er gesagt, das ist eine Gray Area, weil jetzt ist es unverständlich, jetzt kann man irgendwie nicht mehr nachvollziehen, also in dem Moment darf man sich nicht mehr umentscheiden, so ein bisschen so in die Richtung hat er quasi auch gesprochen und er hat halt selber auch eine Tochter, ne, oder 2, ich weiß es nicht.
Ja, das ist so krass, ja. Ich habe eben noch kurz ein Reel gesehen, wo irgendeine junge Frau ihn mit dem Szenario konfrontiert. Ja, hier, eine Frau wird durch Vergewaltigung schwanger und du bist also der Meinung, die Frau muss das Kind zur Welt bringen. Und er sagt, ja, auf jeden Fall, weil Abtreibung geht nicht und die Frau muss dann da durch, also mit einem Kind zu leben, das sie wahrscheinlich bis ans Lebenende hassen wird.
Ja, ja, davon gibt es sehr viele Sachen. Das war, glaube ich, oft Thema. Also es gibt, glaube ich, auch, also einen Ausschnitt habe ich auch gesehen, wo eine Mutter mit einem Kind auf dem Arm mit ihm spricht und sagt so, ja, sie ist vergewaltigt worden von ihrem Vater und ohne diese Vergewaltigung oder hätte sie damals abgetrieben, dann hätte jetzt sie nicht dieses Kind und hält dieses Kind so hoch und alle jubeln, wow, yeah, und so. Na, und du denkst nur so, wow, okay, Red Flags, wo seid ihr?
Also die sollte quasi ein Symbol dafür sein, dass es gut ist.
Genau, ja, sie hat
nicht
quasi
abzutreiben auch nach einer Vergewaltigung, weil das Baby da ist.
Genau, einfach, weil das Kind dabei, was rauskommt, halt toll ist. Ne? Also in ihren Augen hat sie alles.
Hat die Mutter, hat diese Frau selbst gesprochen, ne?
Die hat selbst gesprochen und das kann sie ja auch so sehen. Das ist ja voll in Ordnung.
Ja, ja.
Ne? Aber ja, andere sehen es halt vielleicht anders, ne? Und so.
Ja.
Aber das ist halt da quasi gar keine Option. Und es gibt auch ein lustiges Video von ihm, wo ihn so ein Moderator so ein Bild hinhält und es sieht halt aus wie ein Embryo. Und es ist auch ein Embryo. Und er sagt zu ihm so, wie sagt er das? Ist das für dich ein Mensch? Ne? Also er legt ihn rein Und fragt ihn, ist das für dich ein Mensch? Und dann sagt er so, ja, natürlich ist das für mich ein Mensch. Und er sagt so, das ist ein Delfinbaby. Ne? Ja, also er kann nicht unterscheiden. Also er wollte ihn quasi auf eine falsche Fährte führen. Du kannst nicht unterscheiden in dem Stadion, was was ist. Ne?
Ja, ja,
ja, ja. Oder es gibt auch Videos, wo Leute mit Bakterien reingelegt werden, also irgendwelche kleinen Zellen gezeigt werden und dann werden die halt gefragt, so, ist das für dich ein Mensch? Also es wurde öfter durchgespielt, dieser Gag. Und natürlich sagen die Leute immer, ja, natürlich, ja. Und so, es ist immer wieder, also es ist ein Evergreen, ja. Übrigens ist in Evergreen High School auch ein Shooting gewesen.
Wow, was war das denn jetzt für eine Überleitung?
Ja, geil, ne?
Ja. Als hättest du es dir zurechtgeschrieben.
Gewesen, also es sind zwei SchülerInnen wurden verletzt, also es standen nur verletzt und der Shooter, der hat sich irgendwie so verletzt, dass er selber draufgegangen ist. Ich weiß nicht genau, wie da die Umstände waren, aber darüber wird auf jeden Fall weniger berichtet als über Charlie Kirk.
Wie viele Menschen sind gestorben?
Nur der Täter bis jetzt.
Ach so, ja, ja, okay.
Zwei Verletzte.
Okay, ja, Entschuldigung.
Also zwei nicht. Angeschossene.
Ja. Ja, dann ist das ist tatsächlich, also aus Medien, Nachrichtensicht, ist das nicht meldenswert. Hm. Weil ich glaube, es gibt so oft Shootings. Ich wollte sagen, es gibt jeden Tag ein Shooting in den USA und ich glaube, das könnte auch fast stimmen. Aber weil das halt so normal ist, dass es überhaupt Shootings gibt, berichten Medien dann nur über die, wo es besonders viele Tote gibt. Selbst ein, zwei Tote ist glaube ich, darüber, das hört man hier nicht
ja.
in den Medien, sondern das müssen mindestens so, es muss schon nur fast zweistellig sein. Also über 10 Tote, glaube ich, bei einem Shooting, das wird auf jeden Fall berichtet. Das klingt sehr makaber, aber so ticken Redaktionen auf jeden Fall.
Da safe. Ist ja auch also irgendwie so eine komische.
Ich glaube so fünf ist schon so eine Grenze. Fünf ist so eine magische Grenze. Ab fünf, das ist schon, dann ist es
wird
größer.
Das so, also wird das so geschult oder so? Weil es ist ja schon irgendwie auch so.
Nein, das ist Gefühl.
Also ich weiß noch, dass also, vor 20 Jahren oder was weiß ich, also irgendwann hat ja da die Diskussion angefangen, dass wenn Medien über solche Fälle berichten, dass dann irgendwie beobachtbar ist, dass dann total viele NachahmerInnen kommen und das Gleiche dann machen wollen. Und aus den Gründen haben die irgendwann mal angefangen, das dann quasi nicht mehr zu berichten. Oder dass sie das irgendwie, ja, anhand von solchen Markern dann halt irgendwie 5 sind gestorben, jetzt müssen wir darüber berichten, es ist zu groß. Aber bei kleineren Sachen, nein, dann lassen wir das mal lieber, bevor irgendwie jemand das nachmachen möchte. Also so ungefähr wie erst dadurch, dass es berichtet wird, kommen die Leute auf die Idee oder auch oder finden das dann gerechtfertigt, das auch zu tun.
Ja, das ist die im Zusammenhang mit Amokläufen kenne ich diese Diskussion so nicht, aber mit Suiziden auf jeden Fall. Deswegen berichten Medien sehr, sehr selten über Suizide. Nur wenn sie glauben, dass das öffentliche Interesse recht groß ist und berechtigt, dazu rüber zu berichten. Aber bei Amokläufen weiß ich das nicht. Also in meiner Wahrnehmung und aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, dass in Deutschland eigentlich über jeden Amoklauf berichtet wird.
Ja.
Über jedes Shooting. So, also erstmal wird über alles da berichtet. Also da gibt's
ich weiß auch nicht, woher ich das weiß, aber ich habe das irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt.
In Deutschland? Auf Deutschland bezogen? Deutsche Medien?
Nee, gar kein Land. Also,
ja gut, das
ja, ist... Gar kein Land bezogen, einfach global.
Ja, das gibt's halt nicht. Es gibt keine globalen Medienregeln.
Ich weiß, ja, aber ich habe das schon mal gehört. Wahrscheinlich ist es eher aus dem amerikanischen Kontext.
Vermutlich, ja.
Ja, weil das da gibt's ja sein. Mehr solche Sachen.
Ja, ja.
Ja.
Vielleicht ist es da so.
Kommt es uns mehr vor, ja.
Genau. Im Deutschen gibt's für diese Nachahmung gibt's auch so ein schönes Wort, Trittbrettfahrer. Kennst du das Wort?
Nee. Also doch, ja, das Wort kenne ich, aber ich benutze es nie.
Weißt du, was das ist? Trittbrettfahrer.
Ich musste gerade an diese komischen Spielsachen von früher denken, wo man so auf so ein, kennst du das, wo das dann so hoch und runter
ja,
geht?
Ja, also so also wie Pedale, ne, so ähnlich. Ja. Also so ein Roller, wo man so auf Pedale drauftreten muss, ne, um sich fortzubewegen. Mhm. Ja. Ich glaube, gemeint ist, mit Trittbrett ist das gemeint, zum Beispiel bei einem Bus oder bei einem, also bei einem Gefährt, wo du, können wir handyfreie Zone machen während der Aufnahme?
Gott, nervst. Ja, okay.
Ja. Wo die Füße draufgestellt werden.
Du wirst doch einfach nur jetzt deins erklären, aber du willst nicht, dass ich es nachprüfen kann. Das ist auch ein bisschen journalistenfeindlich.
Dieser Podcast hier ist kein journalistisches Format.
Das stimmt.
Wir labern Scheiße. Und aber so will ich nur das auch beibehalten.
Viel.
Nee, ich habe die letzten Folgen gehört und es gab da halt Momente, wo wir am Handy waren. Und es ist nervig. Es ist ätzend. Es entstehen nämlich, man hört, dass wir nicht mehr miteinander und damit auch nicht mehr mit den Leuten reden, weil wir halt abgelenkt sind vom scheiß Handy.
Aber ich wollte jetzt nochmal kurz gucken, was ein Trittbrett ist. Das ist doch wohl erlaubt.
Nee, will ich nicht erlauben.
Hast du vorher nachgeguckt, was es ist?
Nein, habe ich nicht.
Also ratest du auch gerade nur rum?
Ich rate rum, ja.
Okay.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich es genau weiß, sondern ich habe gesagt, ich glaube, das ist das und das.
Ja, aber du hast schon wieder so einen Mansplain-Ton gehabt, dass ich mir gedacht habe, so, das ist jetzt irgendwie hier die Wahrheit.
Ja, das sind deine Ohren, ja, die habe ich wahrscheinlich so konditioniert, dass sie das so hören sollen, aber ich habe gesagt, ich glaube und ich habe nicht also ja, vieles hört sich für dich natürlich an wie Mansplain. Da tut mir leid.
Okay. Also was ist jetzt ein Trittbrett? Beim Bus oder bei? Deiner Meinung nach?
Ich glaube, es ist eine die Fläche da, wo die Füße draufgestellt werden. Wie zum Beispiel beim Zug. Da wird ja dieses Brett rausgefahren, wenn man einsteigt am Bus, durch die Tür. Und quasi, bei anderen Gefährten, da bleibt dieses Brett halt draußen und da ist man dann mit den Füßen drauf. Also man tritt da drauf auf dieses Brett. Deswegen. Und man, und ich weiß aber nicht, ich habe mich immer gefragt, warum ist dieses Wort zum Bild geworden, zur Metapher für Nachahmer? Ich habe das nie verstanden.
Weil man eine Stufe bietet, ne? Also quasi den Weg ermöglicht.
Ja, genau. Ja, genau. Trittbrett. Ah ja, das Trittbrett ist genau das, was zuerst gemacht wurde. Und andere stellen sich dann da drauf und fahren quasi auf dem Trend mit, um Talk of Town zu werden, so, ja. Finde ich ganz komisch. Das ist so ein komischer Germanismus, dieses Wort.
Aber er ist halt nun mal da, ne?
Ja. Ja, fahr fort. Ich weiß dass sich solche Themen nicht interessieren.
Aber sag doch mal ein anderes Wort dafür. Doch, mich interessieren solche Themen auch sehr. Das weißt du ganz genau. Du bist gerade nur wieder schon wieder ein bisschen
Sprache interessiert dich nicht. Nein, Sprache interessiert dich nicht. Ich würd gern öfters.
Boah, du regst mich gerade mega auf.
Wortausflüge
Sprache interessiert
machen.
Mich nicht. Was ist das für eine Aussage?
Ja, weil öfters hier im Podcast war das halt auch schon so, dass ich halt über ein Wort dann schwadroniert habe, nachgedacht habe und du warst halt abgefuckt davon.
Das wage ich zu bezweifeln, dass ich abgefuckt war. Wenn, dann war ich eher von deiner Art abgefuckt, nicht unbedingt von deinem Inhalt.
Nee, es war schon der Inhalt. Nee, aber egal, ja. Also ein besseres Wort ist, ja, Nachahmung. Als Trittbrettfahrer, finde ich.
Ich will ein cooleres Wort.
Okay, dann ruf mal Konrad Duden an in seinem Grab und frag ihn.
Okay, ja, also irgendwas ist jetzt zwischen uns gerade. Möchtest du darüber reden?
Sollen wir ein kleines Päuschen machen?
Nö, ich will jetzt darüber reden.
Ich kann es nicht genau sagen. Also es ist so ein bisschen wieder diese Grundfight-Stimmung, wie wir sie oft haben. Aber wir können.
Oft machst du das dann nämlich auch. Also ich hab eine Mustererkennung. Also wenn wir uns gerade so ein bisschen hassen, so wie jetzt hier gerade in der Situation, dann hast du ausgedrückt? Was hast du gemacht?
Ich habe eine Markierung gemacht.
Ach so. Dann sagst du voll oft so, ja, das machst du immer so. Also du hast dann, mach ich ja auch, ne? Ich mach dann auch die immer Nummer. Und dann sagst du irgendetwas, was definitiv nicht stimmt, das weißt du auch. Also zum Beispiel, dass ich mich nicht für Sprache interessiere. Und du weißt, dass das beleidigend ist, dass
das
beleidigend
anders.
Ist für mich.
Ja, ich will dich verletzen, aber ich sehe das auch anders. Für mich ist das schon so. Ich nehme das schon so wahr.
Meine Bachelorarbeit ging um Sprache, du Arsch.
Das ist nicht die Art von Sprache, die ich meine.
Doch, aber das ist, aber Sprache ist halt so ein großes Ding. Warum willst du, also wie eingegrenzt ist dann dein Begriff davon?
Dass ich meine halt sowas wie gerade eben, dass ich das Wort Trittbrettfahrer interessant finde.
Nee, du willst
finde.
Einfach so. Nur einen Bereich für dich alleine markieren und sagen, dafür interessierst du dich nicht gut genug. Ich bin darin viel besser. Und das nervt. Und du weißt ganz genau, dass mich das voll aggressiv macht, wenn du sowas machst.
Okay, ich habe eine andere Wahrnehmung. Ich verstehe, ja.
Weil du warst nämlich aggressiv und willst mich dann auch aggressiv machen. Du willst mich auch provozieren, kleine Fotze.
Ja, natürlich will ich das. Ja, aber der Kern ist trotzdem wahr. Also für mich. In meiner Welt interessierst du dich halt nicht so für Sprache, so wie ich mich dafür interessiere.
Ja, das ist auch voll okay, Herr Germanist.
Ja, und ich, was ich aber halt nicht okay finde, ist, dass du, wenn ich dann im Podcast halt so einen Ausflug in mein Feld mache, dass du mich dann halt abwürgst. Das ist das, was mich nervt, weil dann fühle ich mich halt.
Ich habe dich nicht abgemurkst. Ich wollte ein Bild haben dazu. Ja, ich war nicht mehr interessiert an deinen Sprachbeschreibungen, die du auch nur geglaubt hast, sondern ich wollte ein Bild haben. Ich wollte Form dazu kriegen und ein bisschen Farbe.
Ja, okay.
Gut.
Ja, ich will mal ein kurzes Päuschen machen.
Pure Cringität.
Ja, der Klassiker. Der hat gepasst, ja.
Der passt auch zu dem, was hier gerade eben passiert ist, oder?
Oh ja. Mhm. So, wie können wir uns jetzt wieder lieb haben?
Ich habe gerade auf dem Balkon, ich brauchte ein bisschen frische Luft, ich habe darüber nachgedacht, was bei mir emotional passiert ist. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, keine Kontrolle hier über den Podcast zu haben. Ich hatte leider wie so oft dieses Gefühl, dass du zu viel Raum einnimmst und dass ich nicht so gut wegkomme. Also ich wollte mehr von mir präsentieren und dachte, oh, du bist besser, cooler. Und das ertrage ich ja noch nicht so gut, das lerne ich ja erst noch. Also habe ich mit Aggressivität und Wut, verbaler Art, wieder reagiert und wollte dich damit kleiner machen. Tut mir sehr leid. Ich würde diesen Cringe-Moment würde ich aber eigentlich gerne bei Insta posten und so, um das zeigen, was bei uns hier so abgeht. Ja, das tut mir sehr leid.
Wie willst du das zeigen? Wir haben es ja nicht aufgenommen.
Klar, haben wir es aufgenommen.
Ach so, wir es als Ton machen.
Als Ton, ja.
Okay, ja. Ja, unbedingt. Ich bin auch gespannt, wenn ich es mir nochmal anhöre, was dann passiert. Ich bin auf jeden Fall, angesprungen auf deinen kleinen Aggressor-Move. Konnte aber irgendwie, also ich habe schon irgendwie gemerkt, dass das jetzt, glaube ich, jetzt was ist, was du nur machst, um dich wieder besser zu fühlen. Also gegen mich zu schießen.
Ja, das war mein Patrick sozusagen, Patrick der Patriarch, der mich beschützen wollte. Ja. Wollten wir nicht dann eigentlich ein Codewort sagen?
Das ist ja immer der gleiche Streit auch, ne? Also dass wir den quasi benennen.
Achso, und wir mampfen jetzt übrigens deine selbstgemachte, nicht mega geile, aber doch sehr leckere Dubai-Schokolade. Ein bisschen Süßkram tut der gut. Gut für die Nerven.
Es regnet auch, das ist, ne? Ja.
Was?
Es regnet auch.
Das wegen ist so, unseres Streits, ja.
Ist so, ja. Hast du mal wieder das Wetter versaut oder was? Ja.
Entschuldigung.
Ja, deswegen, ja, Schokolade tut das schon gut. Kann man nicht meckern. Okay, also wir haben uns ja Hilfe geholt für unsere Probleme, ne? Genau für solche Situationen, in denen wir noch nicht so glänzen, haben wir gedacht, wir fragen mal Leute, die in solchen Situationen auf jeden Fall dann halt vielleicht eher glänzen würden. Und waren auf einem Trödel.
Ja, endlich nach fast 2 Jahren war Trödelmarkt mal auf dem Trödelmarkt. Und hat da Töne gesammelt.
Ganz schön überfällig gewesen.
Wollten wir nicht aber eigentlich, du hast meine Frage nicht beantwortet, wollten wir nicht ein Codewort eigentlich sagen? Du wolltest was sagen, wenn du merkst, dass ich im Bewältigungsmodus bin.
Ja, was hatten wir da schon was gefunden? Ich weiß, dass wir in meinem Bett lagen und dann irgendwie doch kein geiles Wort gefunden haben. Und dann waren wir beide sprachlich nicht zufrieden damit und haben einfach aufgehört und sind eingepennt.
Das ist meine Erinnerung daran. Und das, obwohl du dich gar nicht für Sprache interessierst.
Ja, also wirklich, null. Nichts da, ja. Ich benutze die nur, diese Sprache. Aber Interesse, nada. Aber Patrick ist, glaube ich, zu. Na doch. Möchte ich dann fragen, ob Patrick da ist, wie so ein Schizophren?
Vielleicht einfach nur Patrick sagen, dann weiß ich ja. Oder Patrick, oh, ich glaube, ist Patrick, ja, ist Patrick da? Können wir mal probieren. Ja, ist vielleicht erstmal komisch, aber wenn es uns da hilft, wenn es mir hilft, dann warum nicht?
Ja.
Ich habe nämlich jetzt auch, ich habe nochmal so einen eine neue Erkenntnis gehabt jetzt in meiner Therapie, nämlich dass ich habe ja den patriarchalen Anteil in mir sehr verteufelt. Aber eigentlich ist das gar nicht der schlechte Anteil in mir, den ich klein machen sollte, sondern der Patriarchat, das, was ich als patriarchalen Anteil bezeichne, also Patrick, der Patriarch, der dich klein macht, um mich größer zu machen, der ist eigentlich dafür da, um mich zu schützen, damit es mir wieder besser geht. Das, was vorher passiert ist, das ist das, was ich umpolen, was ich klein machen sollte, nämlich diesen Gedanken, was ich eben beschrieben habe, der Gedanke, du machst irgendwas und dadurch bin ich schlecht, klein, minderwertig. Also ich, das ist in der Therapie der strafende Modus. Ich werte mich selbst ab und weil das so ein ganz schlimmes Gefühl ist, springt halt der Bewältigungsmodus an und das ist Patrick, um mich quasi wieder da rauszuholen. Mhm. Und eigentlich ist der Bewältigungsmodus was Gutes. Das ist halt der, den ich früher gelernt habe, das sind so die klassischen, entweder überkompensieren oder vermeiden, Situationen erst gar nicht, ne, gar nicht erst da reingehen, wo man sich schlecht fühlt. Das sind so die Muster, die meisten Leute lernen. Und in der Partnerschaft ist es offenbar das, was ich halt von meinen Eltern abgeguckt habe, dann dieses, also sich groß und laut machen, so, um sich dann wieder besser zu fühlen. Aber eigentlich ist das quasi, das groß und laut machen, ist selbst nicht das Problem, sondern es ist nur das Symptom von dem schlechten Gefühl, was ich vorher habe.
Mhm.
Und das hat mir auch ein bisschen geholfen, das nochmal ein bisschen differenzierter zu sehen.
Das aber schon auch verstärkter, das Gefühl wird verstärkter ausgelöst, wenn die Bedrohung durch eine Frau erfolgt, oder?
Das ist meine Interpretation. Meine Therapeutin meint, das muss nicht damit zusammenhängen. Das kann natürlich sein, ja, weil ich mich möglicherweise oder wahrscheinlich als Junge habe ich mich halt mehr mit meinem Vater identifiziert. Aber sie sagte dann, ja, das liegt aber wahrscheinlich generell grundsätzlich daran, dass in der Beziehung, weil man sich so nah ist und alle Menschen, die sich sehr, sehr nah sind, triggern einen auch mehr emotional. Das heißt, auch wenn du jetzt ein Mann wärst, ich wäre mit einem Mann zusammen oder egal was, dann würde wahrscheinlich das Gleiche passieren. Und der Kern ist nämlich, dass ich mich selbst abwerte im Vergleich oft. Und das mache ich ja auch mit anderen Leuten aus der Radiobranche, vor allem wenn die so ungefähr so alt sind wie ich oder wenn die auch aus dem Lokalradio kommen oder so, also ähnlichen Werdegang haben oder so, dann springt sofort mein Vergleich an. Und ich hinterfrage dann, oh, was haben die erreicht versus was habe ich erreicht? Und eigentlich fast immer denke ich, ah, die haben viel mehr erreicht als ich und die sind besser als ich. Und deswegen bin ich schlecht. Das sind also auch Leute, die mir in irgendeiner Weise näher stehen als andere. Ne, Leute in einer ganz anderen Branche oder Leute, mit denen ich nicht zur Schule gegangen bin oder so, mit denen vergleiche ich mich auch nicht so, weil ich da das Gefühl habe, die sind eh weit weg. So, deswegen muss das nicht zwangsläufig mit dem Gender zu tun haben, sondern einfach, weil wir uns nahestehen, kommt dieser krasse Vergleich. Es wäre wahrscheinlich das Gleiche, meinte meine Therapeutin noch, und das glaube ich auch, wenn ich Geschwister hätte, dann würde ich mich mit diesen Geschwistern auch krass vergleichen, unabhängig jetzt, ob das jetzt ein Bruder oder eine Schwester ist.
Hm. Also ja, eigentlich, und diesen Konflikt hattest du eigentlich nie so wirklich, ne?
Weil ich Einzelkind bin, meinst du?
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Aber ich hab mich halt schon immer mit
Wobei ich auch letztens gehört habe, diese ganzen Einzelkindstudien, die sind auch nicht mehr wirklich wissenschaftlich approved.
Okay. Also, ja, ich rede ja auch nur von meinem subjektiven
diese
Empfinden,
ganzen stereotypischen Vorstellungen, die wir von Einzelkindern haben, geht auch ein bisschen so zurück auf die Zeit, wo auch so Ehe institutionalisiert worden ist und dann halt eben auch das Kinderkriegen institutionalisiert worden ist, wo man halt eben nicht wollte, dass die Leute nur ein Kind haben, sondern halt mehrere. Und deswegen gab diese Erzählung, dass Einzelkinder nicht gut aufwachsen würden oder egoistische Arschlöcher sind, innen. Und so wurde da quasi so ein bisschen stärker fokussiert, weil quasi das Ideal war, dass man mehrere Kinder hatte, um halt eben wirtschaftlich und leistungsfähig zu bleiben. Also habe ich zumindest so mitbekommen. Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber das ist das, was ich aufgeschnappt habe und was irgendwie hängen geblieben ist.
Ja. Macht Sinn, dass diese stigmatisierten, darf ich das mal rephrasen?
Do it.
Also die zahlreich vorhandenen stigmatisierten Einzelkind-Narrative sind durchaus plausiblerweise, wie ich finde, auf Kapitalismus zurückzuführen, weil es für eine Erwerbsgesellschaft von Vorteil ist, mehr Arbeitskräfte zu haben, sprich mehr Kinder.
Very accurate. Mhm.
Ja, macht Sinn.
Makes sense to me.
Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall ist, ja.
Ich habe diese Gefühle auf jeden Fall auch. Ich habe sie aber in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Einfach nur aus dem Grund, glaube ich, weil mein Selbstbewusstsein gerade im Moment recht stabil ist und das ist eigentlich auch immer ganz gerne am Schwanken und geht hoch und runter und ist irgendwie unberechenbar und auch manchmal in so Momenten, wo ich mich mit Leuten treffe, wenn ich merke, so, das springt an, dann reagiere ich ganz komisch, dann kann ich einfach nicht mehr ein cooler Mensch sein und das ging mir irgendwie so oft auf den Sack, dass ich glaube ich auch, ja, ich habe schon auch so ein bisschen mich ein bisschen mehr ferngehalten von den Leuten, die das in mir auslösen. Und es geht mir da, also ich bin stabiler dadurch, definitiv. Also es ist vielleicht, also auch da, die Leute, die das in einen auslösen, also keine Ahnung, bin ich toxisch für dich dann in der Hinsicht? Also, weil eventuell bin ich einfach nur zu narzisstisch oder so.
Nein. Das Toxische bist nicht du mit deinem Verhalten, sondern...
Weil ich jetzt gerade, also ich habe das erzählt und dann habe ich gemerkt so, oh ja, ich habe die Leute rausgekickt, die mich eher so, solltest du mich rauskicken vielleicht?
Habe ich schon oft drüber nachgedacht, aber du bist, du selbst als Person, du bist nicht das Problem, sondern das Problem in Anführungsstrichen ist, dass wir uns so nahe stehen. Weil wir uns... seit 8 Jahren jeden Tag sehen und weil wir diese Art von Beziehung, wie wir sie führen, in unserer Gesellschaft mit dem, was wir gelernt haben, was ich gelernt habe, was du gelernt hast, also es geht ja jetzt nur um meine Perspektive, das ist bei mir mit Rollenbildern und Erwartungen und Wünschen und Hoffnungen verknüpft. Aber vor allem ist es das, dass ich halt immer diesen Drang habe,
ich muss dich immer beweisen, auch,
genau,
ne?
Ja. Gedanklich. Ich muss mich immer beweisen. Ich muss immer was Gutes machen, um dann gesagt zu bekommen, dass ich okay bin.
Ich glaube, es ist vielleicht auch so eine kleine Sucht, die bei dir in der Schule losging.
Ja, das kann sein.
Mit guten Noten und so und den Lehrern gefallen wollen und so. Da bist du, glaube ich, da bist du abhängig geworden davon. Und das hast du halt jetzt einfach nicht mehr dann im normalen Leben. Da musst du das ja irgendwie selber produzieren. Und dieser Transfer, dieses Selbstproduzieren von deiner eigenen sich feiern, das eigene sich Feiergefühl oder dass im Kopf dieser Gedanke nicht hochkommt, dass man nicht genug ist und so, das ist ja auch krasses Lernen. Und wenn, also ich habe das gemerkt, als ich zum Beispiel meinen Job gekündigt habe, habe ich auch gemerkt, so jetzt bin ich nichts mehr, weil ich diesen Job nicht mehr habe. Und ich bin voll in das depressive Loch gefallen und war ja da auch noch, in dem Zeitpunkt war ich ja auch noch in Australien, ne, weil ich mir gedacht habe, ich muss richtig Abstand nehmen, weil ich mir auch gedacht habe, ich bin zu nah an dem Ganzen, deswegen ganz, ganz weit weg und so. Und dann saß ich da in der Pampa und habe mir gedacht, wer bin ich eigentlich und was habe ich überhaupt, was ist jetzt noch übrig von mir, von meiner Identität, weil das andere war so viel, also ich habe so viel davon gesaugt, ne, dass ich brauchte eine neue... Ja, ich brauchte eine neue Titte. Ist jetzt zwar ein blödes Bild, aber durch das Saugen ist das irgendwie entstanden.
Aber nur eine Titte, ne? Die andere Titte war noch da. Ich brauchte
einen neuen Staubsaugerbeutel. Was kann ich denn noch für ein Bild nehmen? Ja, also ich brauchte...
Was hatte gesaugt?
Ich habe davon gesaugt.
Also, du hast von deinem alten Job
ich, ja,
so...
Ja, ich habe da so gesaugt. Das war Identitätssaugen, ne?
Du brauchtest einen neuen Euter.
Ja, genau. Und dann hatte ich keine Euter mehr, ne?
Ja, ist
und
ja nicht
total. Ich habe einfach so für mich wieder so gemerkt, so, oh fuck, ja, also ich komme gar nicht mit mir klar und so. Und ich war ganz komisch, auch wenn ich auf Leute getroffen, also ich fand es eh komisch, dass dann Leute mit mir abhängen wollten zu der Zeit. Weil ich habe mich selber als total seltsam und nicht, also ich habe mich einfach nicht authentisch gefühlt. Ganz, ganz lange habe ich das
gehabt. Wahrheit warst du wahrscheinlich so authentisch wie noch nie in dem Moment.
Nein, war ich wirklich nicht. Nee, also da war nichts authentisch. Ich habe ja auch über das nie gesprochen. Ich habe nie gesagt, ich fühle mich gerade so, sondern ich habe immer so getan, als wäre alles in Ordnung. Ich habe da war ich nie das, was ich eigentlich, also selten das, was ich gesagt habe.
Ja, Okay.
Und das Gedankliche hat super selten dann gematcht. Und ich, das finde ich auch, wenn ich merke, das ist nicht in Einklang, die Gedanken und das, was bei mir aus dem Mund rauskommt, dann merke ich einfach, dann geht's mir nicht gut. Dann klappt das auch mit dem Körper nicht mehr. Dann klappen meine Gesichtszüge nicht mehr. Und so, also das ist dann total im Widerspruch. Das kämpft dann gegeneinander.
Ja. Ja, das ist nichts gut.
Ja, und den Kampf hatte ich so lange und irgendwie.
Ja, wir haben den auch halt, du hast den ja auch hier mit mir in der Beziehung, aber ich weiß, dass du den auch in vielen Freundschaften leider hattest.
Und auch immer noch habe, ja. Also, ja.
Ja, habe ich auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Gefühlt hatte ich das in extremer Form mein ganzes Leben lang, die ganze Schulzeit. Deswegen habe ich ein großes Bedürfnis, meinen FreundInnen von früher quasi mein neues Ich zu zeigen. Aber das war auch cool. Meine Therapeutin hat gesagt, und ich habe da halt von Masken und Fassaden gesprochen. Und meine Therapeutin hat gesagt, ja, aber das kann man so nennen, aber das ist auch was Gutes. Also das ist nicht nur negativ, sondern das ist halt auch ein Skill. Und
ja, voll. Der hat auch in vielerlei Hinsicht hat der gut geholfen, ne?
Genau. Bei mir war halt nur das Problem, ich hatte immer das Gefühl, eine Maske tragen zu müssen. Ich war nie in der Lage, damals als in der Schule, und bis vor kurzem war ich niemals in der Lage, bewusst und frei zu entscheiden, welche Maske oder positiver ausgedrückt, welchen Anteil von mir ich jetzt zeigen möchte. Sondern das kam immer nur automatisch. Und immer darauf hinaus laufen, so immer zu zeigen, du bist souverän, du bist cool drauf, du bist witzig, dich kann nichts umhauen. Und jetzt lerne ich gerade das so wie eben. Willst du noch was sagen?
Nee, hast du einen Ton?
Ja, komm, genau.
Dann lass doch mal die anderen sprechen.
Als wir gerade die Pause gemacht haben, da habe ich, glaube ich, mal, also ich wollte die Pause unbedingt haben, weil ich mich sehr emotional eingeengt gefühlt habe, also durch die Situation, nicht durch dich jetzt speziell, sondern mir ging es nicht gut. Und dann habe ich, glaube ich, was angewendet, wir haben beim Trödel, haben wir die meisten Leute danach gefragt, wir haben Töne gesammelt und wir wollten Tipps haben für ein besseres Wir. Oder
ganz ein Hot-Take.
Hot-Take, wie du das ganz modern auf uns.
ChatGPT hat das gesagt, das klingt cool und hip und so.
Ja, ich fand es ein bisschen cringe, aber wir haben schöne Töne bekommen, weil wir haben es ja auch als Verhandlungsmasse benutzt. Wir haben gesagt, hier, willst hier dieses Shirt kaufen oder diese Kamera von uns, das kriegst du günstiger, wenn du uns einen Ton gibst. Und also eben die Pause, ich bin auf den Balkon gegangen, habe frische Luft geschnappt.
Haus doch jetzt einfach mal raus.
Habe ich das hier gemacht, glaube ich, was dieser Dude uns mir da auch empfohlen hat.
Erstmal atmen, bevor man antwortet. Hilft schon mal ungemein, habe ich festgestellt. Ja, habe ich auch 40 Jahre für gebraucht. Ja, so. Aber naja, wenn du es, wenn du erstmal atmest, dann antwortest und vielleicht in dem Moment auch mal kurz überlegst, was stört mich? Stört mich, dass die Meinung nicht meiner entspricht? Oder stört mich die Meinung grundsätzlich? Was stört mich? So, und in dem Moment, wo du atmest, hast du eigentlich genug Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn du dir dann deiner eigenen Intention hinter deinem Gefühl quasi bewusst geworden bist, kannst du eigentlich viel relaxter damit umgehen. Also, machen wir uns nichts vor, ne? Ich bin nicht Buddha, ja? Mir passiert das oft genug, dass ich auch echt schnippisch zurück bin. Aber ich sag mal so, wenn man das schon 3 von 10 Mal hinkriegt, ist das schon besser als vorher. Ja, so, und man gewöhnt sich dann dran.
Ich sag mal so.
Hat ja eine geile Stimme.
Ich sag mal so.
Also geil, ich habe ein bisschen länger nur mit ihm gequatscht.
Ich war bei dem Gespräch mit dabei, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie er aussieht. Und das war jetzt irgendwie so, jetzt habe ich die ganze Zeit nach dem Gesicht gesucht, aber nur die Stimme. Ja, zur Verfügung gehabt.
Gesicht habe ich auch nicht mehr parat. Keine Ahnung.
Ja, aber ja, er hat vollkommen recht, ja. Und auch, er hat auch eine schöne Gnädigkeit, ne? Also wenn es 3 von 10 Mal, also er macht die Messlatte auch nicht so hoch und so. Was natürlich auch mega sympathisch ist, dass er selber sagt, dass er dafür 40 Jahre gebraucht hat, ne? Und so, also für so viele kleine Sachen brauchen wir ja echt, also manchmal wirklich mega lang.
Ein Leben lang.
Ja.
Vielleicht auch.
Ja, genau. Ich meine, ich bin jetzt auch fast 40 und denke mir auch so, mein Gott, so viele Sachen, die ich nicht kann und so. Aber da darf man, ja, da muss man auch, ja, eine Nettigkeit gegenüber sich haben. Ja, ja, genau. Man und muss, einfach sagen so, ja, 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 Baby, you learn all the time und so, ne? Also vor allem.
Vor allem Baby.
Vor allem Baby, muss man sagen.
Und sollte ja. man sich mit selbst mit Baby anreden.
Hey, Baby. Ja, so nett sein zu sich, ne? So.
Ja.
Und sagen, Schatz, Baby, was gibt's denn noch? Schmutzelputz. Großer Namen für sich selber.
Ich brauche keinen großen Namen für mich selbst, weil ich muss mich ja nie ansprechen. Ich höre mir ja immer selbst zu.
Ja, aber so im Gedanken, also muss das ja nicht laut dann sagen, obwohl es auch manchmal, ist auch schön, also mit sich selber zu reden, wenn keiner da ist, mache ich sehr, sehr gerne.
Ich sag
auch
einfach,
auf dem Fahrrad auch, ich finde, da kriegt es auch keiner mit. Manchmal denken die, also ich hoffe, dass die Leute dann immer denken, dass ich jetzt irgendwie mitsinge bei einem Lied oder so, aber ich laber einfach manchmal so vor mich hin, so bla 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 bla. Das ist auch irgendwie schön.
Also du sprichst dann laut auch.
Ja.
Vor dich hin.
Mhm. Also ich mache das auch gerne, dass, also wo ich mich richtig cool fühle auch, noch wenn ich das dabei mache, wenn ich das dann auf Englisch mache, dann denke ich immer so, boah, kannst voll gut Englisch und so. Und dann bin ich auch wirklich oft davon überzeugt, also wirklich überrascht, was ich für Wörter so raushauen kann und was ich manchmal so für Sätze formuliere, wenn keiner zuhört.
Mhm. Ja, und das ist auch klar.
No pressure da ist.
Genau, ja, wenn
keiner
zuhört.
Mein Selbstbewusstsein ganz weit oben,
ja,
und so, ne? Also dann funktioniert das tatsächlich ganz anders. Und das merke ich jedes Mal wieder, dass zum Beispiel, wenn ich Englisch rede, dass mein Selbstbewusstsein einfach sinkt, weil ich da merke, da bin ich nicht so geübt und ich mache mir selber zu viel Angst und habe zu oft irgendwie erfahren, dass ich Fehler mache und so und dass das Leute dann eben geäußert haben. Und diese Stimmen sind immer viel lauter als das, was ich dann quasi, was ich alleine aber gut schaffe.
Mhm. Ja.
Ja, guter
macht
Ton.
Doch, macht doch hier Laura Larsson auch, oder? Die spricht auch auf Englisch mit sich. War das nicht in dem Podcast bei Herrengedeck?
Nee, aber die, da habe ich auch ziemlich schmunzeln müssen, als ich das gesagt habe, weil ich mir gedacht habe, ja, kenne ich, konnte ich relaten. Die macht, ich weiß nicht, wann die das gesagt hat, schon ewig her, dass sie sich selber manchmal so fühlt, als wäre sie in einem Film.
Das hast du ja auch.
Ja, ja, ich habe das auch, genau. Und sie hat das halt gesagt und dachte mir so, ja. Das ist eigentlich, ja, ich hätte es mich nicht getraut zu sagen, weil es so ultra arrogant rüberkommt. Aber ich finde, mein Leben ist filmreif. In vielerlei Hinsicht. Nicht in jedem Moment. Obwohl auch die langweiligen Sachen gehören irgendwie dazu. Sollten auch gefilmt werden und so. Aber ist eine gute, ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass das Selbstbewusstsein gerade ganz gut ist, wenn du dir das denkst.
Ja.
Andererseits, ja, also das.
Ich glaube, es ist gut, wenn du das auch nach außen hin zeigst und übertragen kannst. Und nicht nur, wenn du alleine bist.
Ja, 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 aber das kommt auch irgendwann, ne?
Ja.
Fake it until you make it. Und so. Mein Gott, was haben wir denn hier heute raus?
Boah, ein krasse englische Phrase.
Ja.
Ja, ich fand das sehr, sehr gut. Und ich habe das auch gerade halt, ich habe das gerade eben praktiziert. Ich habe auf dem Balkon durchgeatmet und habe überlegt, was ist da gerade passiert. Und inhaltlich hat mich überhaupt nichts gestört an dem, was du halt so gesagt hast über dieses Attentat, über worüber wir bisher gesprochen haben. Aber es kam dieses Gefühl wieder, du bist mein, das ist der Arschlochanteil in mir, genau, das Kritiker-Arschloch. Hat gesagt, du kommst bisher kaum zu Wort, du konntest bisher gar nicht glänzen, sondern Schnick stiehlt dir deinen Fame und damit deine Anerkennung. Und diese Anerkennung ist das, was ich halt, ja, das ist meine Saugtitte, die ich brauche. Und ja, das hat mir geholfen, halt mit etwas Abstand da draußen. Danke auch, dass du nicht hinterhergerannt bist und mich geschubst hast oder sowas, sondern dass du mich einfach hast gehen lassen. Da muss ich auch drüber nachdenken, denn also ich bitte dich in Zukunft, falls wir uns mal wieder hassen, wenn ich gehen will, lass mich gehen. Das ist wichtig. Ich brauche das und das ist allemal besser, als sich weiter physisch hochzuschaukeln und dann kann es wirklich vielleicht handgreiflich werden. Also ernsthaft. Und da ist es doch wohl 1 Million mal besser, wenn eine Person einfach mal kurz weggeht und versucht, sich seine Emotionen und Gedanken klar zu werden. Also, lass mich gehen. Lass mich bitte gehen, wenn es nötig ist.
Sorg dich nicht um mich.
Ja. Ja. Weil das hast du bis vor kurzem, auch auf dem Trödelmarkt hatten wir das Gespräch, einmal mit ein paar Leuten kurz. Das war für dich ja ist ja für dich ja ein No-Go eigentlich, ne? Das kannst du gar nicht nachvollziehen. Ach, findest du total kindisch und ist ein No-Go eigentlich, ne?
Nee, nicht in jeder Situation, aber du hast es oft so verwendet, um mich zu bestrafen, hatte ich so das Gefühl.
Nein, hab ich nicht.
Ja, das war wie so ein Aufgeben. Und du wolltest dich, also ich hatte eigentlich oft das Gefühl, dass du dich einfach nur aus der Situation manövrieren wolltest und jetzt quasi nichts dazu beitragen konntest, also gefühlt. Und also ich habe das eher als Flucht gesehen, also ein Flüchten.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Aber was ist daran so schlimm? Was ist daran so schlecht in dem Moment? Es ist ja nicht so, als hätte ich dich verlassen, hätte ich meine Sachen gepackt und wäre abgezischt und wir hätten nie wieder gesprochen, sondern es ist ein Fliehen aus einem gerade sehr emotionalen Moment, wo ich, da hast du recht, in dem Moment nichts weiter zu sagen kann, sondern im Gegenteil, ich fühle mich dann machtlos, ich fühle mich in die Ecke gedrängt und kann nichts sagen und ich fühle mich halt so schlecht in irgendeiner Weise, dass ich da raus will. Und das ist also, das ist ja eine total natürliche Reaktion. Und Femizide und so, Gewalt ist ja jetzt ein größeres Thema bei uns geworden. Also weil ich darüber auf Social Media was mache.
Weil du planst, nein, Quatsch.
Nee, aber das sind genau die Momente, glaube ich, wo viele Männer halt austicken und dann eben nicht gehen und die Situation verlassen, sondern dann fliegt die Faust oder ein Messer. Deswegen ein Teil von mir ja sagt, hey, lass doch lieber mich dann gehen und wir kühlen dann ab. Und genau, und es ist generell, ich hoffe, also wir sollten ein bisschen auch da sanfter und geduldiger mit uns sein, weil gerade in einer hitzigen Situation können wir doch nicht erwarten und verlangen, dass das Gegenüber immer sofort dann reagieren kann. Und geschweige denn auch noch vernünftig, rational, sondern gerade wenn Verletzung, emotionale Verletztheit da ist, dann sollten wir doch erstmal gucken, dass das rauskommt, um sich dann möglicherweise wieder auf die Sachebene begeben zu können.
Ja, ich weiß, wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen. Und dann habe ich dir ja auch ein bisschen was erzählt zu dem Background, warum ich das so mache, ne? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, ja.
Also eigentlich habe ich ja schon zugegeben, dass das auch von mir ein scheiß Muster ist.
Ja, okay.
Ja, deswegen finde ich es gerade ein bisschen fies, dass es jetzt so in die Richtung dreht.
Ja, ich habe beim letzten Mal noch nicht betont, dass ich gerne, dass das gut ist, also auch mal, also dann einfach sozusagen zu fliehen und dann voneinander zu gehen.
Ja.
Ja. Ja. Und jetzt?
Jetzt hasse ich dich erstmal ein bisschen.
Okay, dann guter Zeit zum Stoppen. Guter Zeit zum Stoppen.
Ja.
Wir haben jetzt eine Stunde voll. Reicht doch, oder?
Gibt es nicht noch einen Ton?
Doch, aber habe ich noch Lust?
Bist du alleine hier?
Ups. Was war das?
Ah, das Gerät hat sich abgeschaltet. Das EMS-Gerät.
Okay, also ich habe noch 20 Minuten, dann gehe ich zum Contemporary Dance.
Oh, nice.
Weil ich natürlich, ich bin ein echter feministischer Mann. Ich sage das
Judith
nicht nur,
Butter
sondern
hin?
Ich gehe tanzen. Ich mache sehr weiblichen Tanz und trinke dabei. Was soll das mit Matcha Latte? Das kapiere ich überhaupt nicht. Warum ist Matcha Latte verknüpft mit Feminismus?
Das ist halt so das Getränk, was gerade so trendet.
Wegen dem Song? Eis Matcha Latte?
Ja, die hat das halt mit aufgegriffen. Die hat auch den Trend erkannt und hat halt Eis Matcha Latte mit reingehauen. Eis Matcha Latte.
Okay. Aber ist das, also hast du, ich kann das gar nicht, ich kann damit null relaten. Weil, also mit mir selbst halt
also
nicht.
Also das Getränk natürlich nicht. Also du trinkst jetzt nicht Matcha und dann bist du feministisch. So läuft's nicht. Aber viele interpretieren das irgendwie auf so eine Art, habe ich so auch das Gefühl. Ja, okay. Das so. Also es ist wie so ein Statussymbol, ne? Also das quasi, ja, du trinkst quasi nicht mehr das erste Kolonialprodukt Kaffee, also grenzt dich damit ein bisschen ab, sondern du trinkst jetzt ein neues Getränk.
Ein neues Kolonialprodukt.
Ein neues Kolonialprodukt, wo man aber die Stränge noch nicht so verknüpft hat zum Kolonialismus. Und deswegen ist das sozusagen dann das bessere Getränk.
Naja.
Habe ich mir jetzt aus dem Arsch gezogen.
Ja, klingt plausibel.
Klingt doch ganz gut, oder?
Ja. Also. Also atmen ist doch gut, ne? Atmen versuchen wir mal mitzunehmen als Tipp. Und genau, wir versuchen zu atmen und wenn es nur einmal klappt, dann feiern wir uns schon dafür. Und wir versuchen nicht zu erwarten, dass es jedes Mal klappt. Das ist auch, ja, super wichtig. Das merke ich halt bei mir selbst auch. Jede Erkenntnis, die ich habe, so in der Therapie, jeder neue Gedanke über mich selbst, wo ich denke, ah, krass, ja, cool. Dann ist auch ganz schnell so, ja, das musst du dann jetzt auch sofort ändern. Und wehe, es klappt dann nicht. Und dann hate ich mich wieder selbst. Dann ist wieder dieser Arschloch-Modus an.
Ja, das ist irgendwie auch voll der falsche. Also ja, wenn du so einen Aha-Momenten hast und irgendwas gecheckt hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du es auch anwenden kannst. Ja. Also das dauert dann auch noch mal meistens ein paar Jahre, bis irgendwie so, also wo du überall dann quasi diese Situation erkennst, dass sie da ist. Erstmal musst du dann die Situation erkennen. Dann musst du, währenddessen, dass du die Situation erkennst, muss dann quasi dein neuer Mechanismus anspringen und dann sagen so, okay, und jetzt atmen. Und das dann quasi auch wirklich durchhalten, weil du bist ja nicht alleine dann in der Situation. Da ist ja dann noch ganz viele andere Trigger außenrum. Und auf die dann quasi, also die musst du dann sozusagen raus, also du musst die filtern und die, also quasi die musst du irgendwie milchig machen, dass du die nicht mehr siehst oder nicht mehr so krass sehen kannst, dass du dich auf diese eine Sache dann fokussieren kannst, die du ja neu trainieren möchtest. Ja, und das ist echt ein Akt.
Ja, das ist fucking harte Arbeit, ja. Und genau, man kann es halt vielleicht so sehen, ne, du hast eine Sache noch nie gemacht und dann machst du eine Sache einmal und dafür kannst du dich feiern schon mal und dann probierst du es halt wieder, dann klappt es halt erstmal wieder 9-mal nicht, ist ja auch logisch, weil das eine Sache ist, die du vorher noch nie gemacht hast. So, dann klappt es aber wieder einmal.
Ja, man vergisst es einfach, ne? Ja.
Dann vergisst man es wieder, genau, dann muss man sich wieder dran erinnern.
Oder man merkt es dann erst wieder ganz viel später, wenn man irgendwie so zurückdenkt, so, oh ja, ich glaube, da hatte ich das wieder. Mm.
Ja,
ja. Aber dann darf man auch nicht so sauer auf sich sein. Also eigentlich müsste man dann eher stolz darauf sein, dass man es dann im Nachhinein zumindest jetzt checkt, dass der oder das Muster wieder angesprungen ist.
Und vielleicht, da hilft es auch eigentlich dann so, allen davon zu erzählen, damit die einen auch darauf aufmerksam machen können, weil die ja dann auch den neuen Blick haben, möglicherweise. Ja. Und all das kann dann helfen. Das ist so eine Sache, ja, da bin ich noch sehr schamerfüllt und ich erzähle niemandem von meinen neuen Erkenntnissen so bisher, außer dir. Das will ich jetzt alles mal, ja, in Zukunft will ich meinen FreundInnen auch viel mehr darüber erzählen, so was bei mir so abgeht.
Ich glaube, ich mache halt, schon, aber ich ziehe es auch gerne ins Lächerliche dann, wenn ich es erzähle. Ich mache daraus immer so eine kleine Comedy-Show.
Ja, und das verstärkt dann wieder den Eindruck, dass bei dir eigentlich alles immer okay ist.
Ja.
Du hast so ein Wehwehchen, aber du lachst ja drüber, ja, dann kann es ja nicht so schlimm sein.
Und es stimmt auch. Ja, wenn ich darüber lache, ist es irgendwie auch nicht mehr so schlimm.
Ja, in dem Moment. Aber das, wovon du dann gerade gesprochen hast, dass das dann sehr schmerzhaft ist, das vergisst man dann halt als Freund, Freundin.
Ja, das Lachen symbolisiert, ja, ist ja schon geregelt, ne? Ist ja schon durch.
Ja, du hast es schon verarbeitet.
Ja, genau.
Irgendwie.
Ja, also keinen Ton mehr. Jetzt haben wir ja schon wieder weiter gelabert.
Ja, einen kurzen.
Einen kurzen?
Einen kurzen, ja.
Na komm, dann gib uns noch einen Tipp.
Also, noch einen Tipp für besseres Wir.
Ein Hot Take.
Ab und zu mal richtig einen drauf machen, einen saufen gehen, hilft.
Das war's schon?
Das war's schon, ja.
Ach so, okay, ja. Ja, kann natürlich das Ganze auch verschlimmern, ne? Also in der Situation. Aber ja, schon. Habe ich auch sehr häufig angewandt schon, dieses Ding.
Dieses Ding.
Sich abschießen, ja. Einsaufen gehen. Ablenken.
Ja, ich habe ganz viele unserer Freundschaften, sowohl bei dir als auch bei mir, basieren auf Saufen. Ich habe eigentlich fast alle meine Freundschaften muss ich gestehen, basieren auf Saufen. Also meine Schulfreunde von damals, dann die Leute aus der Uni. Eigentlich habe ich generell fast, wenn es jetzt nicht irgendwie Sport ist oder so, wo ich dann Leute wieder getroffen habe, wenn ich Leute, Freunde, Freundinnen wieder getroffen habe, dann habe ich mit denen was konsumiert. Also in der Regel was getrunken. Also ich...
Ja gut, dann gibt es noch die Leute, die gehen dann essen, ne? Also...
Ja, dabei säuft man doch auch immer.
Das stimmt. Aber ja, so außerhalb so, also sich mit Leuten treffen, ohne eine Konsumaktivität zu machen, also einfach nur irgendwie sowas wie spazieren gehen oder so, ist echt selten. Ja.
Ja.
Also meistens gibst du irgendwo was aus oder du triffst dich an einen Ort, wo du was kaufen musst.
Ja, ja.
Um eintreten zu können.
Ja, und das ist halt auch, ja, das ist ja unsere Gesellschaft, die, ja, wo unser Narrativ.
Die kapitalistischen Freundschaften.
Ja, und das halt Alkohol verbindet. So, dass Alkohol ja der Sozialkleber ist.
Mhm.
Das merke ich auch immer wieder. Das ist ein richtiger Trigger. Wenn ich selbst trinke oder wenn ich Leute sehe, die trinken, dann weiß ich, die sind, wenn sie noch nicht zu besoffen
etwas
sind.
Etwas enthemmter.
Genau, die sind, und es sind so irgendwie beschissene Männer, die schon aggressiv sind, aber halt so, sondern in der, sagen wir mal, nur in der Heidi-Tighty-Welt. Mhm. Dann sind die genau locker drauf, easy und entspannt und man ist auch ein bisschen offener, um über Sachen zu reden, über die man nüchtern sonst nicht sprechen würde.
Ja, das Peinlichkeitsbarometer sinkt.
Ja, und das ist ja auch eine sehr schöne Sache. So, und bei uns zum Beispiel, ne, wir haben uns ja hardcore immer weggeschossen und waren saufen und das war ein krasses verbindendes Element. Also da haben wir uns ja total. Da haben wir uns auch wie zwei Zwillinge in einem Ei gefühlt. Da hatten wir halt richtig geile Momente.
Mhm.
So.
Oh ja.
Auch jetzt am letzten Samstag, als wir auf dem Trödel waren.
Intensive Gefühle.
Da haben wir ja auch.
Ich habe mich ja leider ein bisschen zu viel abgeschossen.
Ja, aber bis dahin war es halt, leider auch schön. Also auch der Alkohol hatte auch mit dazu beigetragen, dass wir beide ein bisschen lockerer sind, dass wir so locker mit den Leuten reden. Muss nicht heißen, dass es ohne Alkohol nicht so geklappt hätte, ne? Aber das kann da auf jeden Fall helfen. Und ja, wir sind uns dessen bewusst mittlerweile, dass es aber auch genauso scheiße sein kann. Das hatten wir ja das Wochenende davor, beim Bütchentag.
Was hatten wir da?
Da hatte ich den Eindruck zumindest, dass du relativ betrunken schon bist und dass du dadurch in einer blöden Stimmung warst.
Ach so.
Da warst du ja. Panik, hatte ich das Gefühl, in der Drama-Stimmung. Hm. Du hast es ja anders gesehen, aber da... Ja, da war eher so ein Moment tendenziell, wo Alkohol uns nicht zusammengebracht hat, sondern eher entzweit hat.
Ja. Ja, ich neige zum Dramatischen dann. Wenn ich zu betrunken bin, dann habe ich oft tatsächlich, also dann springt auch irgendwie sowas an. Dann kann ich ganz viel ausblenden und bin dann so Fokus auf einer Sache und dann gehe ich da ins Rabbit Hole ganz tief rein und so. Das mache ich dann gerne, also. Ja. Und so. Ja, ich bin echt eine beschissene Besoffene, muss ich eigentlich sagen. Also ich, so ein, zwei Bier gehen, aber das ist dann das Blöde, weil dann will ich mehr. Ab dann will ich mehr haben von dem Scheiß und bin unkontrollierbar. Also eigentlich ist das, ja, das ist eine Art Alkoholkrankheit, die ich da auch schon habe. Irgendwie muss es dafür aber, glaube ich, ein anderes Wort geben, weil ich kann dann trotzdem irgendwie wieder aufhören für Monate oder auch Jahre, wie wir es ja auch schon gemacht haben. Also es waren ungefähr knapp 2 Jahre, oder?
War es nicht nur ein Jahr?
War es nur eins? Jahr.
Ja.
Nee, es war mehr.
Nee, so ein Jahr.
Nur ein Jahr haben wir nicht getrunken?
Ja.
Kam mir wie Jahre vor, siehst du? Ja,
ja,
also
aber
ich glaube schon,
das
dass
Jahr
es ein bisschen länger war.
Das Jahr war ganz wundervoll eigentlich.
Es war ein gutes Jahr und also es war auch oft irgendwie komisch, ne, weil das waren so viele neue Situationen und so oft hat man sich irgendwie nicht so in seiner Comfortzone gefühlt. Also diese ganzen Momente, also wir haben so viel neu erlebt, weil wir so ausgegangen sind ohne Alkohol. Ja, also zum ersten Mal habe ich dann quasi auch, ich hatte erst ganz spät den Führerschein gemacht und ich hatte ja auch nie ein Auto, ich war nie Fahrerin oder so. Also ich hatte nie dieses Beobachten von Leuten, die gesoffen haben und so, sondern war eigentlich immer die beobachtet worden ist.
Ja, und jetzt hat sich das mal gewendet. Aber es ist schon auch lustig, ist sehr, sehr lustig. Aber ich muss sagen, ja, die Energy hat nicht so ganz so hingehauen. Also man hat ja auch eine ganz andere Energie, wenn man trinkt, als wenn man dann nüchtern ist. Also es ist schon raubender.
Ja, du siehst dann schon, also ist meine Auffassung, dass die, man säuft sich halt die Welt ja schön, wenn man trinkt. Und man, wenn du nüchtern bist, dann siehst du, ey, es ist hier gerade nicht so cool. Es ist nicht so witzig und die Mucke, die, das Lied, die Mucke hier ist schon deutlich beschissener als so wie die Leute hier gerade abgehen. Hm. Und das Essen schmeckt auch gar nicht so geil und die Leute stinken auch irgendwie und die Gespräche sind kacke. also das, du siehst halt alles nicht so durch die rosa-rote Brille. Ja. Und das ist, ne, und das ist irgendwie
oder
so
nicht
quasi.
Immer konnte man das so anwenden. So manchmal habe ich mich auch wirklich auch betrunken gefühlt. Also auch durchs Nicht-Trinken. Also konnte ich das irgendwie anwenden. So dieses Gefühl, was dann so aufkommt nach ein, zwei Bier, dass ich da auch so ein bisschen so in diesen Hype drin war. Konnte ich mitspielen. Hat aber oft erst geklappt, wenn ich irgendwie so ein Fake-Bier in der Hand hatte und dann irgendwie ein Bier gefüllt mit Wasser getrunken habe, sodass die Leute nicht mitbekommen haben, dass ich nichts trinke. Ja.
Ja, ist das nicht die Situation, wenn die Leute halt, die trinken, noch nicht so viel getrunken haben? Das heißt, die sind noch nicht so besoffen.
Ja, die sind so in dem Mittelding. Ja, ne? Ja, dann sind die eigentlich auch am cutesten.
Genau.
Dann sind die Leute am cutesten.
Ja, dann ist die Brücke halt auch noch da zwischen deren Betrunkenheitsstatus und dem Nüchternheitslevel. Ne, dann geht das noch und dann können beide sich noch irgendwie die Hand reichen und quasi zusammen Spaß haben. Aber je besoffener die Trinkenden dann sind, desto mehr verabschieden die sich ja von den normalen Normen, was Witz angeht oder Moral und so. Und manchmal kann das auch noch krass interessant dann sein oder auch wirklich witzig. Aber oft wird es ja eher schlimmer. Also im Sinne von, es wird, da kommen dann schon eher Sachen dann hoch, die, ja, so wie, keine Ahnung, wie bei uns, wie bei dir, wo Leute dann viel mit sich selbst, also bei jedem, werden Sachen nach oben gespült, die man vielleicht aus gutem Grund eigentlich sonst mit rationalem Kopf nicht mehr zeigt. Bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Muster, also.
Ach so, wenn ich saufe, bin ich auch Assi-Schnick.
Ja, genau, ich auch. Wenn ich besoffen bin, glaube ich, dann neige ich auch eher zu rassistischen und sexistischen Gedanken.
Ja, das ist dann ja auch das Entspannte daran, dass du quasi, ja, du kannst, du bist quasi unerzogener. Oder du hast die alte Erziehung. Kannst du dann quasi zurückschlüpfen als die neueren Sachen, die ja immer wieder dazukommen, ne?
Ja. Ja, wenn du das willst.
Aber ich glaube, das ist ein Problem, was hauptsächlich so Leute haben, die eher linksorientiert sind und quasi sich von anderen Werten abkapseln und dann aber trotzdem irgendwie innerlich in sich immer noch so diese alten Werte haben, die ja kollidieren mit den neuen Werten und so. Und dann säufst du und dann kannst du halt einfach nochmal ein bisschen asozialer sein.
Ich glaube, das haben alle.
Ja?
Ja. Ja.
Nee, ich glaube, die schon sich so ein bisschen wegbewegen wollen von traditionellen Werten, die haben einen größeren Struggle. Die haben ja eine größere Kluft.
Ach so, ja, Struggle, ja, möglicherweise, ja. Aber ich meinte jetzt nur, also die Tatsache, dass Leute halt, wenn sie besoffener sind, dass sie dann ein Tempter sind und sich mehr wie Tiere verhalten, das betrifft alle. Das meinte ich nur.
Oh, weiß ich nicht. Ich habe auch irgendwie Leute kennengelernt, die sind echt, die sind super besoffene. Das sind süße Leute, die nicht so, die weder aggressiv werden, auch irgendwie immer gleich sind und so. Also so, die wirklich konstant irgendwie das so durchhalten. Und ja, tatsächlich irgendwie gute Besoffene sind.
Ja, die gibt's auch. Ja, die gibt's auch.
Besoffierende, ja. Ja, also es sind ja nicht alle so. Aber ja, für mich, ich werde auf jeden Fall ein beschissenerer Mensch, muss ich sagen. Wenn ich saufe, werde ich beschissener. Also ich würde sagen, ab dem dritten Bier geht's bergab. Und dann werde ich nervig, dann überschreite ich Grenzen, Grenzen von anderen, auch meine Grenzen und oder sind das die Grenzen, die ich eigentlich habe, die ich aber irgendwie verbergen will? I don't know. Ja, also viele aber, Sachen passieren da halt, ne?
Aber du selbst fühlst dich in dem Moment eigentlich toll, oder? In dem Moment, wenn das passiert?
Ja. Ja, schon. Ja, ich fühle mich meistens ganz gut.
Ja. Hm. Ja, das ist interessant.
Ja, außer es geht in die Drama-Ecke, da fühle ich mich dann nicht mehr gut. Nee.
Ja, ja. Hm.
Ja.
Aber zum Beispiel jetzt, letzten Samstag nach dem Flohmarkt hatten wir ja diese Situation, wo du von einem jüngeren Typen unbedingt sein Handy sehen wolltest, um seinen Insta-Algorithmus mal zu checken, was dem so angezeigt wird.
War ich sehr interessiert, ja.
Und da warst du aus meiner Sicht, warst du da ein bisschen übergriffig, weil du, ich glaube, einmal oder zweimal ein Nein von ihm nicht akzeptiert hast und gesagt hast, so, jetzt gib da mal her.
Consent, was ist das?
Ja, jetzt gib mal her hier. Also auch so gelallt wie so eine Besowski-Tante.
Komm, so schlimm war es auch nicht.
Es war lustig. Auch ein bisschen unangenehm. Es war für mich ein bisschen, ich habe mich ein bisschen geschämt. Und dann habe ich dir das aber auch gesagt, so, ey, lass den Typen in Ruhe. Du.
Ja, dann habe ich ja auch aufgehört. Ja.
Hast du aufgehört, aber in dem Moment selbst, als du diesen Plan hattest, ich will sein Handy nehmen, da hast du dich gut gefühlt, ne?
Ich glaube, ich war auch, das war, glaube ich, auch ein Moment, wo ich ein bisschen gelangweilt auch war. Wir saßen da ja einfach nur noch rum. Ich glaube, du hast dich mit den einen Typen unterhalten. Einer hat irgendwie Pokémon Go gespielt.
Ja.
Und der andere stand zur Verfügung, hat mich aber auch jetzt so gesprächsmäßig, habe ich gemerkt, kommt nicht viel. Und dann dachte ich mir, gib mir mal dein Instagram. Ja, also irgendwie so.
Hast du dich dann in dem Moment auch, hast du zu wenig Anerkennung bekommen?
Nee, ich habe zu wenig Reize gehabt. Ich wollte Reize.
Ja.
Und dann dachte ich mir, Bildschirm wäre schön. Und dazu noch ein bisschen Sozialforschung. Also wie sieht es bei jemand anderem im Handy aus, finde ich schon auch irgendwie sehr interessant.
Ja. Ja, absolut, ist es auch.
Also eigentlich passiert ja auch, wenn ich so, also früher, wenn ich so losgezogen bin und dann einfach so irgendwie besoffen war, bin ich meistens auch in so, also ich habe immer welche gefunden zum Deep Talken.
Ja.
Also ich glaube, ich habe auch danach Ausschau gehalten. Ich war eine richtige Deep Talk-Jägerin. Und ich habe immer welche gefunden, die mir krasse Sachen erzählt haben und so. Und ich fand das total geil. Das war auch eine Titte, von der ich gesaugt habe. Und das habe ich voll ich bin meistens mega beflügelt nach Hause gelaufen. Ich wollte nie was von, also es sind auch oft Männer gewesen. Und ich wollte von dem sehr krasse intime Details. Und die habe ich dann auch bekommen. Ich habe da irgendwie auch, also ich habe schon auch gezielt dahin gefragt. Und habe auch hundertprozentig irgendwelche Manipulationstechniken angewandt, die ich aber nicht wirklich benennen konnte, weil die einfach da waren. Also das war für mich das Größte überhaupt, ne? Wenn ich dann nach Hause gehen und mich da, also ich konnte manchmal gar nicht richtig schlafen, weil ich noch so aufgeregt war von den ganzen Informationen.
Mhm. Ich glaube, das hast du hier im Podcast auch schon mal erzählt.
Ich habe das schon einmal erzählt, ja, aber ich finde, es ist irgendwie so eine komische Sache von mir, die ich nochmal erzählen will.
Das ist deswegen, ja, man kann es ja auch als eine Female Empowerment Story sehen. Vielleicht.
Du fühlst vielleicht, in dem Moment, ja. Wie drehen wir das in ins Empowerment?
Du hast in dem Moment Macht über Männer.
Ja. Mhm.
Aber mit einem
Ich krieg irgendwas Emotionales von denen. Also die zeigen mir eine emotionale Seite. Und es läuft nicht auf Sex hinaus. Das war schon auch irgendwie gut. Also meistens haben die auch nichts versucht.
Aber es ist trotzdem, es ist schon ein bisschen toxisch, weil du das Ganze gemacht hast, damit es dir besser geht und du warst nicht wirklich daran interessiert, wie es dem Menschen geht, oder?
Doch. Also ich glaube, ich habe auch denen ein gutes Gefühl gegeben. Also ich war jetzt nicht irgendwie nur, also ich glaube, ich habe da so eine kleine Therapiestunde draus gemacht, ne? Also das gute Gefühl war auch, dass ich mir gedacht habe, das war jetzt gut, dass der das mal rauslassen konnte.
Ja, ich glaube, die meisten Männer haben das getan.
Und das macht man ja auch voll oft, ne? Irgendwie, wenn man so betrunken ist und dann fremde Leute trifft, man erzählt denen oft irgendwie was, wo man sich denkt, krass, das erzähle ich sonst meinen Freunden nicht.
Also, ja,
genau. Also eigentlich haust du da die Scheiße raus.
Das ist das, was wir alle Menschen, vor allem Jungen, eigentlich lernen müssen, dass wir das halt auch nüchtern und normal im Alltag machen. Ja,
aber als
mit den Eltern, aber
nüchtern geht es als cringe.
Die Eltern müssen den Raum dafür schaffen und damit die Kinder sofort lernen, dass über alle Gedanken gesprochen wird. damit hier keine neuen Gewalttäter herangezüchtet werden. Aber also, ich glaube, die meisten Männer haben dir das erzählt in der Hoffnung und Erwartung, dass mal ran dürfen, eigentlich. Sonst tun Männer sowas eigentlich nicht.
Ich hatte schon irgendwie, manchmal hatte ich, glaube ich, so einen Mutterflair. Ja, so.
Ja, kann ja auch sein. Dann ist, halt, dann ist es halt
Mütterliches.
Dann ist es sowas Pseudo-Ödipales oder so. Also, weil viele Männer wollen ja auch ihre indirekt ihre Mutter bumsen. Das. Also, ich kenne ja die Männer. Ich glaube, die meisten haben das aus dieser Motivation herausgetan.
Ja.
Auch wenn es dann nicht konkret in die Tat umgesetzt wurde.
Erst schon, aber später waren die auch sehr am Gespräch interessiert. Also ich war ja in der Situation und ich kann dir ja sagen, dass die meisten, also ich hatte da auch keine Angst, irgendwie alleine dann danach nach Hause zu gehen, sondern ich musste mich auch nicht umdrehen oder so. Da ist nie was passiert. Mhm. Also ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich die Situation da richtig eingeschätzt habe und dass die vielleicht ähnlich happy auch nach Hause gegangen sind.
Cool, ja.
Ja.
Okay.
Das war irgendwie ein schönes Hobby. Ja, und also ich glaube, also ich verknüpfe schon sehr vieles Gutes mit Alkohol. Der ist auch immer noch mit mir drin, also in mir drin, aber ich weiß, dass das körperlich halt einfach scheiße ist. Und jetzt läuft ja auch nichts mehr so auf Autopilot. Die Reinigungskanäle sind jetzt ein bisschen verstopft und so. Deswegen kann man das nicht mehr so oft machen hier.
Nee, ich bin jetzt auch wieder auf dem Trip, ja. Ich will die Scheiße nicht mehr saufen.
Also das
ist nicht
weh.
Das ist nicht weh. Trockene Lippen, ja, Hals tut weh.
Ich musste kotzen.
Und einfach zwei Tage. Ja,
ja.
Du warst
weißt du,
so
wie der Tag, also der Hals wehtat vom Kotzen von dieser Säure.
Ah, ja.
Und so. Mhm. Ja, oh ja, also da habe ich auch wieder gemerkt, so, ja, nee, gar nicht gut, ja.
Ja, und das ist nicht wert. Also stattdessen, gut, es hat sich halt leider so ergeben, weil wir im Flow waren und wir hatten keine Gelegenheit, uns einen Haschkakao zu machen. Aber das Highsein von Cannabis ist eine Million Mal geiler als besoffen sein.
Ja, aber es ist trotzdem, das ist auch eigentlich ein Breaker, ne? Also ist ja auch nicht nüchtern.
Ja, darum geht's ja auch nicht.
Ja, naja, doch schon, irgendwie gerade eben haben wir schon die ganze Zeit darum gesprochen, dass das irgendwie auch nüchtern, ne? Also den Kontrast haben wir zumindest aufgemacht.
Ja, aber eins nach dem anderen. Also nüchtern ist ja auch, wir sind schon auch viel nüchtern. So,
also
ne? So ist ja nicht.
Den Alkoholabstieg schafft man besonders gut, wenn man erstmal auf Hasch umsteigt. Ja.
So ist es.
Haschkakao. Cool.
Ja, tschüss.